Wir haben eine Fluktuation, Stand heute, die ist historisch niedrig, 4,5%. Ich übersetze das einfach mal und runde großzügig auf 5 auf. Was bedeutet denn Fluktuation 5%? Das heißt, dass jede Saga-Wohnung alle 20 Jahre frei wird.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen im Jahr 2025. Auf unserer Gästeliste stehen wie jedes Jahr viele interessante Menschen, die mit unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Lieblingsstadt Hamburg schauen. Aber auch andere Großstädte und übergreifende Stadtentwicklungsfragen stehen bei uns auf der Tagesordnung. Bleiben Sie also gerne am Ball. Mich kennen Sie vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Mein Name ist Sabine de Boer. Ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg. Jede siebte Hamburger lebt unter ihren Dächern. Mit mehr als 100 Jahren Tradition, Erfahrung im Wohnungsbau, im Vermietungsgeschäft sowie in der Stadtentwicklung ist die Saga Unternehmensgruppe den meisten Hamburgerinnen bekannt. Mit rund 140.000 Wohnungen und etwa 1.400 Gewerbeobjekten ist die Saga die größte Wohnungsgesellschaft der Stadt und das größte kommunale Wohnungsunternehmen Deutschlands. Unser heutiger Gast kann uns mehr zu geplanten Neubauprojekten, Baukosten, Nachbarschaftsprojekten oder Modernisierungsmaßnahmen der Saga erklären. Denn sie ist dort für die Bereiche Bestandsbewirtschaftung und Neubau verantwortlich. Frau Snejana Michaelis. Sie ist seit letztem Jahr Vorständin der Saga und der Saga Stiftung Nachbarschaft. Wir freuen uns heute etwas mehr aus Ihrem Bereich zu erfahren. Herzlich willkommen, Frau Michaelis.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau de Boer.
Viele Menschen aus Hamburg muss man eigentlich das städtische Wohnungsunternehmen Saga eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber vielleicht können Sie doch in wenigen Worten beschreiben, welche Aufgaben die Saga in Hamburg als eine der größten Vermieterinnen der Stadt wahrnimmt.
Ich bediene mich da in erster Linie unserer Satzung, weil die das im Prinzip sehr prägnant und treffend zusammenfasst. Wir sind dafür da, Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, insbesondere mit kleinen und mittleren Einkommen. Wir verstehen uns als Quartiersentwicklerin und dementsprechend als Bestandshalterin mit einer besonderen Verantwortung natürlich auch für die Gestaltung und Entwicklung der Stadt.
Karin Pein, unsere Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, hat bei ihrem Amtseintritt über Sie gesagt, Snejana Michaelis ist in der über 100-jährigen Geschichte der Saga nicht nur die erste Frau im Vorstand. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in einer der größten Wohnungsunternehmen Berlins ist sie für ihre neue Aufgabe darüber hinaus bestens gerüstet. Frau Michaelis, Sie sind seit Januar 2024 Teil des Vorstands der Saga und seit Mai auch Vorsitzende der Stiftung Nachbarschaft. Was hat Sie eigentlich an der Herausforderung in Hamburg besonders gereizt und wie prägen Ihre Erfahrungen bei der GEWOBAG Berlin Ihre Arbeit hier bei uns in Hamburg?
Also ich glaube, es ist jetzt relativ einfach nachzuvollziehen, auch für jemanden, der nicht Teil der Wohnungswirtschaft ist, dass es natürlich hochattraktiv ist, wenn man die Gelegenheit bekommt und das Angebot erhält, für das größte kommunale Wohnungsunternehmen Deutschlands tätig zu sein. Die Saga ist aber auch nicht nur das größte kommunale Wohnungsunternehmen. Wie so oft ist Größe nicht alles, sondern sie ist in der Tat in der Branche, und das meine ich tatsächlich deutschlandweit, unabhängig von der Eigentümerstruktur, auch Benchmark an ganz, ganz vielen Stellen. Und insofern war es natürlich für mich sehr reizvoll, als dieses Angebot um die Ecke kam. Und ich pflege immer zu sagen, weil ich sehr gerne bei der GEWOBAG gearbeitet habe, ich habe dort fast 10 Jahre verbracht im Vorstand und wie ich meine und hoffe auch einiges nach vorne gebracht. Ich bin nicht von der GEWOBAG weggegangen, ich bin zur Saga hingegangen.
Ist auch ein kleiner, feiner Unterschied.
Ja.
Und welche konkreten Erfahrungen bringen Sie mit aus Berlin?
Also zunächst mal, glaube ich, bin ich mit meinem Handwerkszeug ganz gut gerüstet, für das operative Geschäft und auch für das Bauen in der Saga verantwortlich zu sein. Ich bin von der Ausbildung her Bauingenieurin und ich bin seit 2006 auch ganz konkret in der Wohnungswirtschaft, damals noch in München, in meiner Münchner Zeit. Und natürlich war einer der Gründe, warum ich seinerzeit nach Berlin gegangen bin, die Möglichkeit, in der Vorstandsposition in einem Unternehmen strategisch Weichen zu stellen. Aber auch die GEWOBAG, wie die anderen städtischen Gesellschaften in Berlin, stand vor der Herausforderung, nach einer sehr, sehr langen Zeit, in der kein Neubau mehr stattgefunden hat, diese Neubaumaschinerie wieder anzuwerfen. Und das war im Kern auch der Grund, warum der damalige Aufsichtsrat sich für mich entschieden hat, als es darum ging, den Vorstand in der GEWOBAG neu zu besetzen. Das bedeutet, während das Bestandsgeschäft mit der Bestandsmodernisierung der klassischen Bewirtschaftung, der Instandhaltung und der Vermietung ja das Regelgeschäft für das Wohnungsunternehmen ist, war der Neubau sehr, sehr lange Zeit eben kein Thema mehr. Im Übrigen auch in keiner Metropole in Deutschland. Und insofern war das spätestens mit Beginn des Jahres 2012, 2013, als sich abzeichnete, dass durch starken Zuzug nach Berlin wir schon lange nicht mehr darüber gesprochen haben, dass Leerstände zu besetzen sind, die Wohnungsknappheit natürlich zunahm und damit einhergehend auch die Aufgabenstellung an die städtischen Gesellschaften, neuen Wohnraum zu schaffen.
Mhm. Ja, die gleichen Herausforderungen haben wir in Hamburg auch. Und bevor die Saga ihre Wohnung vermieten kann, kommt eben erst der Neubau. Mit diesem Thema fangen wir einmal an und wollen einsteigen in unseren fachlichen Diskurs. Wie wir wissen, steigen die Baukosten in Deutschland überall an. Wie begegnet die Saga dieser Herausforderung, um weiterhin bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Gibt es innovative Ansätze, die dabei helfen?
Also zunächst mal, glaube ich, muss man ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also wir reden ja darüber, dass wir über sehr lange Zeit nur moderate Preisanstiege gesehen haben, die sich auf der Höhe der Inflation bewegt haben. Man kann selber mit ein paar KPIs, mit denen man im Kopf immer spazieren geht, relativ lange gut umgehen. Das war spätestens mit dem Beginn der Corona-Zeit und den damit einhergehenden Lieferengpässen plötzlich ein ganz anderes Spiel. Und de facto sprechen wir heute davon, wenn wir das Preisniveau bis 2020 uns angucken und wo wir jetzt aktuell im Mittel liegen, von einem Anstieg über alle Gewerke von über 40%. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese 40%, die haben natürlich mehrere Ursachen. Bauen ist ein sehr energieintensives Gewerbe. Wenn wir über alle Gewerke gucken, stellen wir fest, dass wir ungefähr 60% Materialkosten haben, 40% Lohnkosten. Und insbesondere dort, wo die Herstellung energieintensiv ist, das ist, wenn ich jetzt mal auf Hamburg gucke, ne, der Klassiker, der Klinker, das Klinkerriemchen, aber auch solche Dinge wie Beton und Stahl sind exorbitant in die Höhe geschossen. Ja, und das Ganze hat sich natürlich nochmal zusätzlich in der Energiekrise, die aufgrund des Beginns des Ukraine-Kriegs auch nochmal die ganze Situation verschärft hat, noch stärker zum Tragen gekommen. Parallel dazu haben wir die Situation, dass natürlich auch mit steigenden Preisen und einer steigenden Inflation auch die Lohn- und Gehaltskosten entsprechend durch Tarifabschlüsse eine starke Zunahme erfahren haben. Und wir begegnen dem Ganzen, indem wir natürlich uns angucken, in erster Linie, wo können wir Planungen, die wir schon mal angestellt haben, wiederholen, erneut zur Anwendung bringen und damit beim Kostenblock Planungskosten schrauben, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist aber gar nicht so trivial, weil man sich ja gerne vorstellt, dass Bauen so letzten Endes auch aus der Fabrik kommen könnte. Da spielt uns aber der Baugrund immer nicht so sehr in die Hände, weil der eben individuell ist und immer standortabhängig. Und insofern beobachten wir natürlich auch, dass insbesondere die Bodenbeschaffenheit ein sehr, sehr großes Thema ist, gerade in einer Stadt wie Hamburg.
Mhm. Sind das denn die größten Kostentreiber im Neubau?
Die Kostentreiber in den letzten 4 Jahren, muss man ganz klar sagen, erstrecken sich über alle Gewerke. Das sind steigende Material- und Arbeitskosten aus den bekannten Gründen. Das sind häufig die Kosten für den Tiefbau aufgrund der Bodenbeschaffenheit, also auch was Wasserstände angeht. Aber natürlich auch die Anforderungen an die Errichtung von Wohnungsbau. Also ein Stichwort sind damit einhergehend natürlich solche Themen wie Tiefgaragen einerseits oder aber besondere Gestaltungsanforderungen oder Umweltauflagen, Schallschutzthemen aller Art, die eben ein erhöhtes Anforderungsniveau mit sich bringen.
Eine Idee ist das Effizienzhaus der Saga, auch um Kosten einzusparen. Ich zitiere: Dabei wird auf alle Extras verzichtet. Können Sie uns erklären, worauf die Mieter in Zukunft verzichten müssen? Und wie müssen sich unsere Hörenden dieses Effizienzhaus eigentlich vorstellen?
Also das mit dem Effizienzhaus ist so eine Sache. Und der Satz ist natürlich griffig und knackig gewählt. Aber im Kern ist der einzige Punkt, an dem Mieterinnen und Mieter etwas vom Effizienzhaus im Sinne von weglassen merken, dass wir uns entschlossen haben, konsequent zu sagen, es gibt keine Untergeschosse aus den vorher genannten Gründen, weil eben das Thema Tiefbau, weil Tiefgaragen, weil Keller so teuer sind. Ansonsten bringt das Effizienzhaus Stand heute all das mit, was ein KfW-Effizienzhaus 55 leisten muss, denn wir bewegen uns dort in den geltenden Vorschriften.
Also das ist der einzige Unterschied, dass keine Keller, keine Tiefgaragen und sonst was in den Häusern ist.
Die Besonderheit des Verfahrens, und dem ging ein Wettbewerb voraus, besteht eigentlich darin, und das war das Neue, wenn man so möchte, dass man den Gedanken hatte, frühzeitig die planende und bauausführende Entität, nämlich den Architekten und den Generalunternehmer, frühzeitig zusammenzuspannen als Bauteam, um einerseits von der gestalterischen Expertise der Architekten zu profitieren und andererseits von der Umsetzungserfahrung des Generalunternehmers, wenn es eben um die Themen geht, wie geht die konkrete Ausführungsplanung, wie sehen Details aus, wie gucken wir auf Effizienz bei der Ausnutzung der vorhandenen Geschossfläche, wie hole ich möglichst viel Wohnfläche raus, wie sieht die Erschließung aus. Und die beiden Disziplinen haben ja jeweils ihre Stärke, ne? Die planende Seite und die ausführende Seite. Und die eben frühzeitig zusammenzupacken und das Ganze zu verbinden mit einer Bedingung im Wettbewerb, die da hieß, wir ziehen eine Kostenobergrenze ein für die Planung und die Ausführung und sagen, das ist die Kostenobergrenze und zu diesem Kurs müsst ihr in der Lage sein, das, was ihr vorstellt, als städtebaulichen architektonischen Entwurf auch baulich umzusetzen. Das ist an sich der Kniff gewesen.
Aha, ist ein sehr guter Kniff. Wo liegt denn die Kostenobergrenze bei Ihnen?
Die lag bei 3.700 Euro für die Kostengruppen 200 bis 700. Im nicht-technischen Sprech bedeutet das alles, was Planung und Bau ist, ohne Grundstück.
Das ist also die Methode, mit der Sie versuchen,
frühzeitig Kostensicherheit zu generieren.
Genau.
Und ansonsten hat man den Architekten größtmögliche Freiheit gegeben bei der Verwirklichung von Vorschlägen, wie beispielsweise der Frage der Ausnutzung des Grundstücks, der Schaffung von möglichst viel Wohnfläche in dem gegebenen städtebaulichen bzw. bauplanungsrechtlichen Rahmen. Und dabei sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Erschließungsformen rausgekommen und auch Baukörper.
Wir besprechen dieses Thema Baukosten, Nachhaltigkeit mit vielen unterschiedlichen Gästen in diesem Podcast. Einige plädieren für die Vereinfachung im Wohnungsbau, sei es bei den Grundrissen, den gewohnten Standards, aber auch bei den Materialien. Sie haben gerade eine andere Methode genannt, die Setzung der Kostenobergrenzen. Wie verfolgen Sie diese allgemeine Diskussion, wenn es darum geht, trotz der angespannten Situation neu zu bauen? Ist das ein Thema für Sie oder sagen Sie, das ist unsere Kostenobergrenze? Die ganzen anderen Diskussionen und Anforderungen sind zweitrangig. Wir arbeiten so und schaffen das mit dieser Methode auch so. Also wie positionieren Sie sich da?
Also ich halte das Effizienzhaus nicht für das Allheilmittel, ehrlicherweise, weil die städtebaulichen Lösungen, die im Ergebnis aus diesem Wettbewerb herausgekommen sind, auch bestimmte Grundstücke erfordern. Und wenn die Grundstücksgeometrie nicht vorhanden ist und wenn sie sich in einer bereits gebauten Stadt bewegen, ist das ja nicht ganz trivial. Dann bedeutet das ja möglicherweise auf der anderen Seite zu sagen, ich verwirkliche zwar diesen Entwurf, aber ich verzichte dafür auf Planrecht und auf Baumasse, wo man sich sehr gut überlegen muss, denn diese Ressource Boden hat man eben nur einmal, ob das so klug ist. Ich würde sagen, wie immer in unserer Branche, es ist ja ein Blumenstrauß von Dingen, auf die man blicken kann und die man projektindividuell optimieren kann. Ich halte wenig von sehr apodiktischen Haltungen, die da heißen, wir müssen jetzt in die Materialien reingehen oder. Wir haben Stand heute Normung, die Normung führt zu technischen Lösungen, die führt zu technischen Details, die zugelassen sind. Insofern ist die Bandbreite da gar nicht so groß. Wir sind Bestandshalter, das heißt, wir betrachten uns auch als jemand, der Verantwortung trägt für die gebaute Umwelt. Und die Sage ist über 100 Jahre alt. Die Stadt Hamburg hat natürlich auch städtebauliche Qualitäten, die jetzt unisono positiv gesehen werden oder aber, wo man sagt, man liest eben auch bei den Kindern ihrer Zeit ab, dass das Zeiten waren, wo es vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist. Was meine ich damit? Alle sind sich einig dabei, dass die Bauten der 20er und 30er Jahre ganz großartig sind.
Ja.
Die sich aber im Übrigen auch dadurch auszeichnen, dass man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man effizient baut, wie man mit einem engen Kostenkorsett baut und wie man trotzdem Qualität erzeugen kann. Dann gucken wir auf die 50er, 60er Jahre. Das war Wiederaufbau. Da ging es auch darum, schnell, viel, neu, aber trotzdem lebenswert zu bauen. Und die Zeilenbauten der 50er, 60er Jahre sind ja Land auf Land ab gleichermaßen entstanden. Und dann gucken wir alle auf eine Zeit, in der auch eine hohe Nachfrage da war und vielleicht weder städtebaulich noch architektonisch Lösungen unbedingt rausgekommen sind, auf die wir heute gerne zurückblicken. Das sind Großwohnsiedlungen, das ist Plattenbau, das sind Dinge, die dann auf ganz anderer Ebene zu Schwierigkeiten geführt haben und gar nicht so sehr auf der technischen. Aber es war dieser industrialisierte Bau, wo man gesagt hat, statisch optimierte Systeme, Schottenbauweise, übereinander, man wohnt eher übereinander als nebeneinander. Und da guckt jeder heute drauf und sagt, sind wir jetzt nicht so stolz drauf. Ja? Gibt auch Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist das so die Reaktion. Und das, was wir heute tun, von dem hoffe ich natürlich, dass irgendwann unsere Kinder und Kindeskinder in der Rückschau sagen, das war gut, das hatte Qualität. Und wie definiert sich Qualität? Qualität definiert sich bei uns über die Laufzeit der Bewirtschaftung bei der Frage, wie guckt der Kunde drauf? Ist das vermarktungsfähig, dieses Produkt? Und da zählt natürlich ganz wesentlich der Grundriss. Das ist klar. Der muss gut möblierbar sein, der muss kompakt sein, der sollte keine Verlustflächen haben. Die Wohnung soll über genügend Licht verfügen. Der definiert sich aber beispielsweise auch ganz massiv über die Qualität von Erschließungsflächen und Außenanlagen. Deswegen widmet die Saga ihren Außenanlagen auch eine besondere Aufmerksamkeit, weil das Wohnqualität ist für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer teilweise auch sehr dichten Siedlungen.
Da kommen wir ja gleich nochmal drauf, auf Ihre Außenflächen und Ihre Nachbarschaftsprojekte. Aber ich möchte gerne nochmal auf ein Projekt zurückgreifen, das wir, also die IBA Hamburg und die Saga, gemeinsam entwickeln haben. Das sind auch Gebäude aus den 30er Jahren. Da haben wir im Kontext der IBA Hamburg, also der internationalen Bauausstellung Hamburg 2006 bis 2013, ja gemeinsam das Projekt Weltquartier in einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit auch entwickelt. Hierbei wurde eine einfache Arbeiterwohnsiedlung, nämlich aus den 30er Jahren, vorbildlich saniert. Und zwar energetisch, städtebaulich und architektonisch. Und die Mehrheit der Mieterin ist bei nach wie vor günstigen Mieten gerne wieder zurückgezogen. Wie sieht es heute aus bei der Saga? Spielen diese zukunftsfähigen Ansätze im Kontext der Modernisierung immer noch eine Rolle?
Also ich glaube, in gewisser Hinsicht stellt das Weltquartier schon eine Ausnahme dar, weil insbesondere das, ich rede gar nicht so sehr von den Ergänzungsbauten, die ja tatsächlich sehr eindrücklich sind, die ich auch nach wie vor als extrem gelungen betrachten würde als Ergänzung dieses Bestandes, aber auch die Art und Weise, wie in den Bestand eingegriffen worden ist und dass wir de facto aus Kleinstwohnungen durch Zusammenlegung größere Wohnungen geschaffen haben, das ist, sage ich jetzt mal, eine Eingriffstiefe, die wir nicht regelhaft durchführen, weil das würde ja voraussetzen, dass die Bestandsgrundrisse nicht mehr mit der Nachfragestruktur zusammenpassen. Also im Grundsatz gibt es kein pauschales Rezept, sondern man muss sich jedes Quartier für sich genommen angucken. Und die Saga versteht sich auch als Quartiersentwicklerin. Das bedeutet, wie ist meine Belegungssituation heute? Welche Bedürfnisse die Mieterinnen und Mieter haben, kann ich heute schon bedienen? Wo habe ich noch Lücken? Und das berücksichtigen wir alles bei der Weiterentwicklung des Bestandes und dementsprechend fallen auch die Lösungen sehr unterschiedlich aus. Die können vom Minimaleingriff der reinen energetischen Sanierung anfangen, über den Eingriff in Grundrisse gehen. Und wenn es in Anführungszeichen nur die Frage ist, ob man ein Bad zeitgemäßer gestalten kann und nicht diesen berühmten Schlauch hat, der ja auch gerne mal vertreten ist, bis hin zur Frage, ist es überhaupt möglich und sinnvoll, diesen Bestand zu erhalten, sondern sind wir mit Abriss und Neubau nicht eigentlich besser bedient und beraten? Und bei all dem spielt natürlich eine Vielzahl von Kriterien eine Rolle. Nicht zuletzt auch die Herausforderung, der wir vor dem Hintergrund der Ziele hinsichtlich des Klimaschutzes natürlich tagtäglich begegnen müssen. Und insofern finde ich es gut, dass wir auch über den Bestand reden. Denn aus meiner Perspektive, und es ist auch ganz natürlich, dass man dem Neubau eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit schenkt, weil für sich genommen ist das natürlich ein großer Aufwand. Aber wenn ich jetzt auf eine Saga blicke, und selbst wenn ich sage, wir machen 1.000 Wohnungen pro Jahr und perspektivisch 2.000 pro Jahr, bis wir bei den 140.000 ankommen, die wir heute schon haben, vergeht eine sehr, sehr lange Zeit. Und diese 140.000 dürfen wir natürlich in dieser gesamten Zeit nicht vernachlässigen, ganz im Gegenteil, sondern wir folgen einem klaren Fahrplan. Und dieser Fahrplan heißt, wir müssen 2045 klimaneutral sein.
Mhm. Ja, wir haben unseren Fokus so ein bisschen auf den Neubau gelegt, weil wir natürlich in unseren Quartieren Neubau realisieren und die Saga auch eine wichtige Rolle in unseren Quartieren spielt. Deswegen vielleicht der Fokus auf dem Neubau. Und in diesem Kontext würde ich auch nochmal gern eine Frage zur Mietpreisentwicklung der Saga stellen. Sie spielen mit ihren 140.000 Wohnungen ja eine zentrale Rolle für den Hamburger Wohnungsmarkt. Wie hoch ist bei Ihnen die Durchschnittsmiete?
Per Ende 23 waren es 7,26 Euro pro Quadratmeter netto kalt.
Das ist günstig. Selbst als IBA erreichen uns viele Nachfragen nach freien Wohnungsangeboten zur Miete oder zum Kauf. Ich kann mir vorstellen, dass die Wartelisten für die Saga-Wohnung sicherlich sehr lang sind. Dazu meine Frage, wie bekomme ich eine Wohnung bei der Saga und wie lange muss ich eigentlich aktuell auf eine Wohnung warten bei Ihnen, wenn ich mich jetzt bewerben würde?
Das ist natürlich ein ganz großes Dilemma, ehrlicherweise, weil wir haben eine Fluktuation, Stand heute, die ist historisch niedrig, 4,5%. Ich übersetze das einfach mal und runde großzügig auf 5 auf. Was bedeutet denn Fluktuation 5%? Das heißt, dass jede Saga-Wohnung alle 20 Jahre frei wird.
Das nicht oft.
Muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, dass wir weniger als 7.000 Wohnungen pro Jahr in der Fluktuation haben. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches überschreitet. Also wir haben ungefähr 130.000 Interessierte, die sich als Wohnungssuchende über unser Portal registriert haben. Das muss nicht immer akut sein und das ist vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch schon wieder überholt. Aber alleine an dem Verhältnis zwischen diesen zwei Zahlen können Sie natürlich die Diskrepanz erkennen, die uns wiederum dann logischerweise dazu führt, dass wir sagen, wir können den Nachfrageüberhang am Ende des Tages nur bedienen, indem wir neuen Wohnraum und zusätzlichen Wohnraum schaffen.
Ja, das ist der besagte Neubau, um den Sie sich auch tatkräftig kümmern in unserer Stadt.
So ist es.
Bauen Sie eigentlich auch im frei finanzierten Wohnungsbau oder bauen Sie nur geförderten Mietwohnungsbau?
Also wir machen sowohl als auch, wenngleich man feststellen muss, dass seit Beginn der Krise ein fast vollständiger Shift Richtung gefördertem Wohnungsbau erfolgt ist. Warum ist das so? Weil die Hamburger Wohnungsbauförderung im Prinzip die extremen Kostenanstiege wegfördert. Denn anders wäre es der Saga auch nicht möglich, unter den gegebenen Bedingungen auskömmlichen und auch unserem Auftrag entsprechende Mieten darzustellen.
Deswegen gibt es ja im Moment auch so wenige Bauherren, die im frei finanzierten Wohnungsbau bauen. Deswegen ist der Schwerpunkt im geförderten Mietwohnungsbau im Moment. Mal sehen, wann sich das ändert wieder. Jetzt haben wir diskutiert das Thema Neubau, Mieten und jetzt würde ich gern zusammen mit Ihnen mal einen Blick auf das Thema Nachbarschaftsprojekte werfen. Bei der Saga wurde 2007 die gemeinnützige Saga-Stiftung Nachbarschaft gegründet, bei der Sie seit Mai letzten Jahres auch Vorständin sind. Ich habe gelesen, dass durch die Stiftung bisher 700 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 4,8 Millionen Euro gefördert wurden. Können Sie uns von einem aktuellen Nachbarschaftsprojekt erzählen, das Sie ganz besonders beeindruckt hat?
Ja, in der Tat kann ich davon erzählen, weil das ist etwas, was mich persönlich auch sehr, sehr begeistert. Die Saga hat vor einigen Jahren begonnen, damit Stipendien für Quartierskünstler zu vergeben. Und unsere aktuelle Quartierskünstlerin, Frau Nahm, die hat in Dulsberg im Rahmen ihres Stipendiums ganz neu von ihrem Atelier in der Straßburger Straße aus damit begonnen, in 2024 das Quartier zu erkunden, also den Dulsberg für sich zu erschließen und hat sich dazu intensiv mit Nachbarinnen und Nachbarn auseinandergesetzt. Und jetzt muss man sich das so vorstellen und Frau Nahm habe ich persönlich kennengelernt, von der bin ich tatsächlich spontan total begeistert gewesen. Die macht immer sogenannte Schaufenster-Performances. Und die ersten Zyklen waren, dass sie mit Menschen aus dem Quartier, aus der Nachbarschaft in Kontakt getreten ist, dass sie sich deren Geschichten angehört hat und diese Geschichten vertont hat und das Ganze mit einer Performance verbunden hat. Also der konkrete Fall, den ich begleitet habe, sie hat das Thema Depressionen thematisiert anhand eines Bewohners und hat dann dafür dann 7 Tage, 24 Stunden in diesem Schaufenster gesessen und hat jeden Tag eine Performance gemacht, wo, wenn die Leute dann davor stehen geblieben sind, haben die Kopfhörer bekommen. Sie hatte die Geschichte dieses Bewohners vertont und hat die Geschichte dieses Bewohners erzählt und hat sich entsprechend verkleidet und hat dann das sozusagen theatralisch begleitet. Und das fand ich total beeindruckend. Als nächstes Projekt hat sie dann gesagt, ich mache eine Märchenstraße, eine Dulsberger Märchenstraße, und hat dann angefangen, einen Märchenrundgang zu machen. Aktuell macht sie verschiedene Ausstellungen mit Dulsbergerinnen und Dulsbergern, die eine künstlerische Stoßrichtung haben, und erzählt auch deren Geschichte und sitzt auch da wieder im Schaufenster. Ja. Das ist total spannend.
Das klingt wirklich interessant. Wie entscheiden Sie eigentlich, welche Initiativen gefördert werden und was sind Ihre langfristigen Ziele mit der Stiftung?
Also zunächst ist es ja so, dass wir ein Team haben, ein Stiftungsteam haben, das die Anträge der Antragsteller entgegennimmt, sichtet, nach formalen Kriterien beurteilt. Denn die Stiftung ist gegründet worden mit dem Ziel, das soziale und kulturelle Engagement der Saga zu ergänzen und Projekte und Initiativen zu unterstützen, die sich für stabile Nachbarschaften, den sozialen Ausgleich, die Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Hamburger Wohnquartieren einsetzen. Wohlgemerkt nicht in Saga-Quartieren, sondern tatsächlich hamburgweit. Also das ist vielleicht auch nochmal die Abgrenzung. Es geht nicht darum, Projekte zu fördern, die auf unsere Quartiere einzahlen, sondern wo es um Vernetzung und Verbesserung der Gesamtsituation in Hamburg geht. Und das sind einerseits soziale, andererseits kulturelle Projekte. Viele davon haben mit Sport zu tun, mit Kindern und Jugendlichen und auch Senioren. Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Projekten und Initiativen mit den Schwerpunkten Kultur, Völkerverständigung, Toleranz, Sport, Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, mildtätige Zwecke und sogenannte Wohlfahrtspflege.
Und um so einen Eindruck zu bekommen, wie viele Projekte sind das so pro Jahr?
Also wir haben im vergangenen Jahr roundabout 80 Projektanträge gehabt, von denen sind 38 bewilligt worden. Und die bewegen sich in unterschiedlichen Höhen. Wir haben zwei Wertgrenzen, Projekte bis 5.000 Euro, die wir regelmäßig auch im Vorstand besprechen, auch mit dem Stiftungsteam besprechen, und Projekte über 5.000 Euro, die dann bei uns ins Kuratorium gehen. Das Kuratorium tagt zweimal pro Jahr. Und es geht immer darum, die Projekte sollten längerfristig angelegt sein. Sie sollen eine Anschubfinanzierung darstellen, um eine eigene Aktivität anzuregen. Und sie sollen gerne am Stadtteil anknüpfen, der schon bestehende Netzwerke hat, und Netzwerkbildung fördern oder mit anderen Stiftungen und Institutionen kooperieren.
Okay. Im Kontext des Themas Nachbarschaft haben Sie ja auch ein Modellprojekt entwickelt, das sogenannte LENA. Abkürzung steht für lebendige Nachbarschaft. Das beeindruckt uns bei der IBA sehr. Wir hoffen ja auch, dass wir ein LENA-Projekt in einem unserer Quartiere in Neugraben-Fischbeck bekommen. Das haben wir auch miteinander so verhandelt bislang. Wir finden das richtig gut. Schildern Sie unseren Hörerinnen einmal das Konzept und wie die Umsetzung von LENA im Moment aussieht.
Also, es geht ja im Kern darum, und das sagt ja LENA schon, lebendige Nachbarschaften zu schaffen. Das bedeutet, alle Generationen in einem Quartier. Pro Quartier ist ein Tochterunternehmen der Saga, und Pro Quartier hat dieses Modellprojekt LENA entwickelt. Das Ziel ist es, über verschiedene Ansätze ein lebenslanges, selbstbestimmtes Wohnen in vertrauten Quartier zu ermöglichen. Und zwar ganz gleich, ob jung oder alt, ob mit Unterstützungsbedarf oder ohne. Und die Saga hat jetzt inzwischen gemeinsam mit Pro Quartier und Pflegediensten bislang an 5 Standorten in Hamburg LENA-Projekte mit rund 390 Wohnungen umgesetzt. Lebenslanges Wohnen bedeutet in diesem Kontext, das ist eine Wohnanlage, in der Mieterinnen und Mieter mit 60 plus einziehen können, mit und ohne Unterstützungsbedarf. Und vielleicht der Unterschied zu Seniorenwohnhäusern oder Altenheimen: Sie schließen einen Mietvertrag, aber damit einher geht nicht die Pflicht, den im Hause vorhandenen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu nehmen und da schon eine Pauschale für zu bezahlen. Sondern das richtet sich am Ende des Tages danach, wann hat die Person zu irgendeinem Zeitpunkt in der Gegenwart oder Zukunft einen Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Und das ist dann sehr, sehr individuell.
Die einzige Voraussetzung, um in ein LENA-Projekt zu ziehen, ist, dass man über 60 ist?
So ist es.
Oh, Das ist ja sehr niedrigschwellig, da einzuziehen.
Das ist tatsächlich sehr niedrigschwellig, ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch irre lange Wartelisten sind, denn das ist ja wirklich ein tolles Projekt. Wir haben ein Projekt, ich glaube, in Wandsbek mal besichtigt mit den Angeboten des gemeinschaftlichen Kochens, mit den Räumen, die zur Verfügung gestellt werden. Da war so viel Nachbarschaft, auch in den Freiflächen rundherum der Häuser. Es war wirklich schön anzusehen, wie man gemeinschaftlich in diesen Projekten auch alt werden kann und nicht mit alt werden ein Umzug verbunden ist, sondern auch dort bleiben kann, in der Nachbarschaft, wo man so viele Menschen schon kennengelernt hat.
Ja, also man muss ja zwei Hürden nehmen, ne? Und entweder zieht man ganz neu in ein Lena-Projekt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber im Grundsatz haben wir die Lena-Projekte ja in Bestandsquartieren realisiert bisher als Ergänzung, um eben Defizite, die im Bestand da sind, da geht es häufig um Barrierefreiheit, mit so einem Neubau auch ausräumen zu können und zu überbrücken. Also es gibt einmal die bauliche Komponente und es gibt die soziale Komponente. Und zur Ausgestaltung von Nachbarschaft und Gemeinschaft stehen im Prinzip drei zentrale Anlaufstellen zur Verfügung. Das ist der Nachbarschaftstreff, ein Nachbarschaftsbüro, das die Bewohnerinnen und Bewohner quasi selber entern können und nutzen können, und ein Quartiersbüro. Aber wir stellen auch fest, dass die Normen zur Barrierefreiheit hin oder her, unser Bestand ist ja selten bis gar nie barrierefrei, hat ja auch was mit den Baualtersklassen zu tun, fängt schon mit der Erschließung an. Aufzüge, Treppenhäuser, Durchgangsbreiten, Schwellen, etc. Aber erstaunlich ist, dass älter werdende Menschen unglaublich viel auf sich nehmen, bevor sie tatsächlich über die Hürde drüber gehen, zu sagen, ich verlasse meine angestammte Wohnung. Und meine angestammte Wohnung heißt bei der Sage häufig 30, 40, 50 Jahre. Mhm. Und es ist ja auch erstmal durchaus nachvollziehbar. Das heißt, die Quote derer, die wir tatsächlich aus dem Quartier rekrutieren können, ist gar nicht mal so hoch, wie man das annehmen würde. Aber selbstverständlich erfahren die Wohnungen natürlich eine hohe Nachfrage als neu entstehender Wohnraum für Suchende, weil dieses Element der Einsamkeit natürlich auch ein ganz wichtiges ist, wo Lena einen wichtigen Beitrag dazu leistet, diese Einsamkeit eben zu überwinden, weil eine Aktivierung und eine Hilfe zur Selbsthilfe stattfindet.
Oh, das ist auch ganz interessant, was Sie sagen, dass alte Menschen sehr viel in Kauf nehmen, damit sie in ihrer alten Wohnung bleiben können, auch wenn die, sagen wir mal, 80 Quadratmeter groß ist und sie einfach nur noch 40 benötigen. Das ist ja auch der Grund dafür vielleicht, warum dieses Tauschprogramm nicht so gut funktioniert, weil einfach zu wenig aus ihren großen Wohnungen ausziehen, sodass wieder ein bisschen mehr Bewegung da entsteht und die großen Wohnungen wieder familiengerecht belegt werden können. Ne?
Also da sprechen Sie ein Stichwort an, ehrlicherweise, was mir die Gelegenheit gibt, mit der einen oder anderen Fehlannahme aufzuräumen. Ich gebe Ihnen auch dazu vielleicht ein paar Zahlen. Also die Saga ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, ist entstanden im Grundsatz als Antwort auf die damaligen Fragen der Zeit, nämlich wie schaffe ich lebenswerten Wohnraum in den 20er Jahren für eine wachsende städtische Bevölkerung und wie gestalte ich diesen Wohnraum so, dass er qualitätsvoll ist im Vergleich zu den Mietskasernen der Gründerzeit, dritter Hinterhof, Souterrain, ne, etc. Das hat aber auch zur Folge, dass damit eine Sparsamkeit einherging, eine Flächensparsamkeit. Und um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, ein paar statistische Zahlen. Also eine durchschnittliche Saga-Wohnung ist 60 Quadratmeter groß und sie wird von 2,05 Personen bewohnt. Das bedeutet, der durchschnittliche Flächenverbrauch über den Saga-Bestand hinweg sind 29,7 Quadratmeter. Hamburgweit reden wir von 10 Quadratmetern mehr. Was heißt das? Dieses vielfach nachgefragte oder angenommene Potenzial der Gruppe der Alleinlebenden, die in der 150 Quadratmeter Altbauwohnung oder in der 80 Quadratmeter Vierzimmerwohnung aus dem sozialen Wohnungsbau wohnen, ist wesentlich kleiner, als man es sich wünschen würde, so will ich es jetzt mal sagen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Menschen, keine Bewohner bei uns haben, die ursprünglich mal eingezogen sind mit ihrer Familie und die Kinder sind aus dem Haus und der Partner ist vielleicht verstorben und die sind da alleine. Aber wir brauchen nicht anzunehmen, dass wir dort einen erheblichen Effekt für die Stadt Hamburg durch Tauschprogramme erzielen können.
Ja gut, vielleicht die Saga nicht, aber es gibt ja noch andere.
Genau, also ich spreche auch ausschließlich von der Saga, ehrlicherweise. Ne?
Also ich glaube, dass es schon ein Thema ist in der Stadt. Das ist ja auch von Frau Pein aktiv angesprochen werden, dass das auch eine Säule ist, um diesen Wohnraum in Hamburg zu beschaffen. Vielleicht bei Ihnen nicht das Potenzial, aber ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die in sehr großen Wohnungen wohnen, die einfach irgendwie ein gutes Angebot benötigen, um die Motivation umzuziehen auch nochmal zu fördern. Aber gut.
Naja, ehrlicherweise hat das natürlich auch was mit Mietpreisen zu tun.
Genau,
ne?
Genau.
Also der Lock-in-Effekt entsteht ja auch nicht zuletzt dadurch, dass die Mieten im Bestand niedrig sind, sich auch entsprechend in Anführungszeichen moderat weiterentwickeln und die Neuvertragsmieten und Angebotsmieten vor dem Hintergrund eben der Wohnungsknappheit deutlich höher liegen. Und wenn ich mich jetzt in die Situation eines Menschen versetze, der vor der Wahl steht, in seiner 80 Quadratmeter Wohnung zu bleiben oder mehr Geld für eine 45 Quadratmeter Wohnung auszugeben, als er jetzt aktuell ausgibt, da hätte ich auch eine Meinung zu wahrscheinlich.
Ich auch. Das stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick nach Wilhelmsburg. Da entwickelt die EBA Hamburg ja ein großes Quartier. Das ist jetzt kein klassisches Neubauquartier, weil wir mitten im Bestand sind und auch Transformationsprozesse dort anstoßen. Also wir entwickeln ein neues Wohnquartier, aber wie gesagt im Bestand mit vielen vorhandenen Nachbarn und Angeboten und so weiter. Sie werden da ja auch eine Rolle spielen in Wilhelmsburg. Wie sehen Sie Ihre Rolle in solchen Transformationsprozessen?
Also wir haben natürlich auch bedingt durch die Allokation unseres Bestandes selbstverständlich eine ganz wichtige und tragende Rolle. Insbesondere, wenn wir auf unseren Dreiklang gucken aus sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Herausforderung. Das ist ja klar. Wir modernisieren unsere Bestände kontinuierlich. Wir schaffen zusätzliches Wohnraumangebot durch Ersatzneubau. Auch dann eben mit einem gegebenenfalls angepassten Wohnraumangebot. Und natürlich spielt auch, das hatten wir vorhin schon mal kurz geteasert, das Thema Freiflächen, Außenanlagen, soziale Infrastruktur, Kitas, Gemeinschaftsräume etc. eine ganz, ganz große Rolle. Und auch wir investieren kontinuierlich in unsere Grünanlagen und Außenanlagen. Und nicht zuletzt haben wir auch sehr, sehr viel umgesetzt über die Riese- und Steff-Projekte, die die Stadt Hamburg entsprechend gefördert hat.
Dieses Projekt Freianlagen haben wir gerade so ein bisschen ausgelassen. Das war, darum haben Sie ja gesagt, kümmern Sie sich auch intensiv und fördern wahrscheinlich damit auch die Biodiversität im Kontext der Nachbarschaft und investieren dort Geld. Früher waren es ja immer so Abstandsflächen, ne, in den Zeilenbauten der 50er, 60er Jahre. Aber das ist, glaube ich, das Potenzial, mit dem Sie jetzt gut arbeiten können.
Das tun wir und wir tun das vor allem auch mit den Nachbarschaften. Also auch hier gehen wir in die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, indem wir nicht einfach eine Freianlagenplanung drüberlegen und sagen, wird schon passen, sondern indem wir die Bewohnerinnen und Bewohner danach fragen, was braucht ihr hier? Und da gibt es ja natürliche Konflikte, die durch verschiedene Arten von Nutzung entstehen. Es gibt das Klischee, dass ältere Menschen es nicht so gerne haben, Kinderspielplätze vor ihrer Haustür zu haben. Familien wiederum finden es vielleicht nicht so toll, wenn andere Nutzungen da vertreten sind. Es gibt Konflikte zwischen Kindern oder auch dann Jugendlichen, die ja auch ihre Räume brauchen in Quartieren. Und das gilt es eben auszutarieren.
Ne? Haben Sie ein konkretes gutes Beispiel vor Augen, wo das schon mal gelungen ist?
Ja, also ich würde sagen, ein sehr gutes Thema auch mit der Verbindung von Biodiversität. Das haben wir, würde ich sagen, fast mustergültig umgesetzt in Rahlstedt, also in Rahlstedt Ost, Meindorf und Hohenhorst Ost. Also im Prinzip weg von diesem Abstandsgrün, wie Sie es ja jetzt auch gerade verwendet haben, zu einer naturnahen Gestaltung mit Wildblumenwiesen. Das ist auch übrigens ein Lernprozess, den wir versuchen, auch unseren Bewohnerinnen und Bewohnern im Kontext Garten- und Grünpflege zu vermitteln. Dass es eben gewollt ist, dass diese Wiese hochsteht und dass sie eben nicht gemäht wird. Also das ist auch ein Transformationsprozess. Wir haben aber auch etabliert Erlebnisbereiche, also Gemeinschaftsgärten, Kräuterbeete, Baumstämme zum Sitzen und Balancieren, Sitz- und Picknickbereiche, ne, da gibt es ja auch Pros und Cons, wo man sich eben gemeinschaftlich gerne aufhält und Natur genießt. Manchmal reicht ja ehrlicherweise schon eine Bank, die sich um den Baum rumzieht, um eben auch eine Attraktion zu haben und einen Anziehungspunkt zu bilden, um die Menschen dann ins Grün zu locken und darüber eben auch in den Kontakt zu treten. Wenn wir dann dazu noch einen spannenden, tollen Spielplatz in der Nähe haben, dann haben wir natürlich die Situation, dass sich automatisch die Familien insgesamt sich gerne dort aufhalten und die Nachbarschaft beleben. Es kommt zu Begegnungen, kommt zur Nachbarschaftsförderung. Und ein Element, was in dem Kontext eben auch wichtig ist, ist, dass wenn ich die Menschen kennenlerne, die bei mir im Quartier wohnen, dann wird auch dieses Problem der Anonymität in Großstädten auch überwunden. Und der Gegenpart zur Anonymität ist soziale Kontrolle. Und jetzt hört sich Kontrolle irgendwie total doof an. Aber im Grundsatz ist es, ich sehe dich, du siehst mich und wir sind hier zusammen und wir tragen gemeinschaftlich Verantwortung. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Element.
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ich habe auch vor Augen die Freiraumplanung im Weltquartier. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal angeguckt haben mit den kleinen Garteninseln. Und also das finde ich wirklich gelungen. Auch da sieht man auch, wie gut das angenommen wird im Sommer mit den Bänken, mit den tollen Spielplätzen und so. Ja, ja, das ist sehr schön. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde gerne, eigentlich habe ich noch zwei brennende Fragen. Einmal das Thema, können Sie sich vorstellen, dass unter dem Dach der Saga auch Baugemeinschaften entstehen? Wir haben ja in Wilhelmsburg ganz viele Baugemeinschaften, die da bauen werden. Einige bauen auch unter dem Dach vorhandener Genossenschaften. Aber ist das auch ein Thema für die Saga? Oder sagen Sie, zu individuell?
Das würde ich jetzt tatsächlich verneinen. Also da würde ich mich zurückziehen in der Tat. Und das ist jetzt keine Defense Line, sondern das, weil es eben Tatsache ist. Wir sind Systemvermieter. Es geht darum, einen sehr großen Bestand effizient zu bewirtschaften und eben auch unseren Zielgruppen zur Verfügung zu stellen, die um unserer satzungsgemäßen Pflicht auch nachzukommen. Aber was bedeutet das? Eine Baugruppe ist eine andere Bewohnerstruktur. Das sind ja nichts anderes als Eigentümer, die sich zu einem frühen Zeitpunkt zusammenfinden, anstatt wie bei einer Vermarktung von Eigentumswohnungen, wo dann unterschiedlichste Käufer kommen und dann Teil einer WEG sind. Eine Baugruppe sind Menschen, die sehr früh die Idee haben, gemeinschaftlich zu wohnen. Jeder mit seinem individuellen Anteil in dieser Baugemeinschaft. Aber es eint sie eben die Idee dieses gemeinschaftlichen Projekts. Und das ist eher eine Eigentümerstruktur und wir sind eben ein Mietwohnungsunternehmen.
Und bleiben das auch.
Und bleiben das auch.
Okay, klare Antwort, Frau Michaelis. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Gern frage ich in der Abschlussrunde noch etwas zur Zukunftsfähigkeit der Stadt. Was macht für Sie persönlich eine Stadt zukunftsfähig? Große Frage, aber vielleicht haben Sie eine knackige Antwort.
Also ich denke, dass eine zukunftsfähige Stadt geprägt ist von sozialer Ausbalanciertheit. Also wir hören ja an vielen Stellen, dass das Wohnen die neue soziale Frage der Gegenwart ist und so weiter und so fort. Eine zukunftsfähige Stadt ist eine, in der Leben und Arbeiten, Kunst und Kultur ermöglicht werden, in denen unterschiedlichste Menschen ihr Zuhause finden und miteinander interagieren und in denen unterschiedliche Lebensentwürfe auch ihren Raum und ihren Platz finden, ohne für sich zu beanspruchen, das Maß der Dinge zu sein. Darf ich das mal ein bisschen philosophisch beantworten?
Ja, das ist eine sehr schöne Antwort. Also ich nehme mit, soziale Ausgewogenheit, das ist das Kriterium für Sie, was eine zukunftsfähige Stadt ausmacht. Vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke, Frau Michaelis. Vielen Dank.
Sehr gerne, Frau de Boer. Hat viel Spaß gemacht.
Und bei unseren Zuhörenden bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadtneu bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.